Jesus sagt: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Mit Matthäus 11, Vers 28 darf ich euch heute Morgen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Heute ist Kirchenvorstandstagswahl. Bis abends um 18 Uhr können noch Wahlbriefe in den Briefkasten am Gemeindebüro in Breitscheid, Erdbacher Straße 2, eingeworfen werden. Danach wird ausgezählt. Die Auszählung ist öffentlich im Gemeindehaus in Breitscheid. Ihr könnt gerne trotz der geltenden Corona-Auflagen dabei sein. Wir werden vor Ort den Zugang für und mit den Interessierten einvernehmlich regeln. Dann laden wir ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit. Dann wird Predikantin Frau Anke Schmidt-Kersten durch den Gottesdienst leiten. Am Dienstag ist Konfirmandenunterricht. Die Konfirmanden bereiten die beiden Vorstellungsgottesdienste vor. Beide Gottesdienste werden am 27. Juni in Breitscheid stattfinden. Einer ist morgens um 10 Uhr und einer ist mittags um 14 Uhr. In Medenbach fällt der Gottesdienst aus. Die Gemeinde wird gebeten, den in unserem Lande noch geltenden Corona-Maßnahmen folgend Verständnis zu haben, wenn nicht viele Plätze in der Kirche übrig bleiben. Bei gutem Wetter könnt ihr euch dennoch einfinden und vor der Kirche den Gottesdienst mitfeiern. Bitte beachtet, dass im Gemeindebrief die Konfirmationstermine vertauscht wurden. Am 4. Juli ist Konfirmation in Medenbach um 10 Uhr. In Breitscheid ist normal um 9.30 Uhr Gottesdienst. Am 11. Juli ist es dann umgekehrt. Konfirmation in Breitscheid um 10 Uhr. In Medenbach ist dann zur gewohnten Uhrzeit um 11 Uhr Gottesdienst. Die Kollekte am letzten Sonntag war für die Gefängnisseelsorge bestimmt und betrug 101,50 Euro. Dafür danken wir. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Heute ist die Kollekte für die evangelische Weltmission bestimmt. Nun hören wir das Lied Nummer 644.
Einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Gott schenkt sich uns in dieser Welt, hat uns in ihr zum Dienst bestellt, ihm Dank und Lob zu leben. Das wollen wir miteinander tun, auch in diesem Gottesdienst, ihm zum Dank und zum Lob leben und das mitnehmen in unseren Alltag hinein. Wir lesen miteinander den Psalm 36, im Gesangbuch die 719. Und ich bitte die Männer mit mir zu beginnen und die Frauen die eingerückten Sätze zu lesen. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Kommt, lasst uns anbeten. Stellen uns vor Gott und beten. Himmel, Wolken, Berge, Meerestiefe, Adlerflügel, Haus, Strom, Quelle, Licht. Starke Bilder in diesem Psalm. Jedes Einzelne verleitet uns hinzuschauen in den Himmel, der sich da über uns ausspannt, in die Wolken, die Wasser spenden und Schatten geben, auf die Berge, die Schutz bieten und geniale Aussicht. In der Meerestiefe lauert das Abenteuer. Adler fliegen so majestätisch. Wir dürfen in Häusern wohnen. Auf dem Fluss und auf dem Meer reisen viele unserer Güter. Die Quelle ist ein besonderer Ruheort. Und Licht brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Du hast uns, heiliger Gott, hineingestellt in diese Welt, und sie lebt von deiner Güte, von deiner Wahrheit und Gerechtigkeit. Dein Recht schenkt uns Vergebung. Und du bietest uns jeden Tag Zuflucht, Glück und Leben. Wir haben dir wieder zu wenig Danke gesagt in der vergangenen Woche. Wir danken dir aus tiefem Herz für all deine Güte und Gaben und bitten, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Und jetzt hören wir noch einmal als Gnadenzusage das Wort, das uns durch diese Woche begleiten kann, aus dem Matthäusevangelium in einer etwas anderen Übersetzung. Jesus sagt, Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Heiliger Geist, jetzt bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir beim Hören die Worte vernehmen, die du uns aufschließen willst, dass wir verstehen, was das Wort Gottes uns sagt, dass es uns Leben spendet und Kraft gibt und Weisung zeigt. Danke, dass du das tun willst, dass das dein Geheimnis ist, uns solche Dinge in der Bibel zu erklären, die wir nötig haben zum Leben. Amen. Die Lesung, die wir jetzt hören, wird nachher Teil der Predigt sein.
Ich lese aus dem Epheserbrief 2, die Verse 17 bis 22. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Hier endet die Schriftlesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Dem gehörten Wort Gottes jetzt mit unserem Glaubensbekenntnis antworten, möchte ich darum bitten, dass wir das mit den Worten des Liedes 184 tun, das wir gleich im Anschluss dann noch von seiner Melodie her hören werden. Also bitte es entweder am Beamer mitlesen oder im Gesangbuch nochmal aufschlagen und bitte aufstehen zum Bekenntnis. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag und stark macht, was da niederlag. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf. Den Gott, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Amen. Wir haben begonnen, in den Epheserbrief hineinzulesen, als ein Brief, in dem es ganz stark um Gemeinde geht, um das, was Gott für uns Menschen geschaffen hat und wie sich das im Alltag der Menschen auswirkt. Das ist das große Thema im Epheserbrief. Und in dem zweiten Kapitel, wir haben ja davon schon ein Stück angeschaut, geht es heute darum, nochmal zu verstehen, was es bedeutet, mit Christus oder eben ohne Christus zu sein. Der Apostel macht sich da viel Mühe mit und es hat seinen tiefen Sinn, das möchte ich ein bisschen entfalten. Ich lese uns jetzt den ganz kleinen Abschnitt, der eben in der Lesung noch nicht mit vorgekommen ist, und stelle ihn an den Anfang der Predigt. Das ist ab dem Satz 11, aber nicht gleich der erste Satz im Satz 11, das ist ein längerer Vers, sondern der Schluss vom Satz 11. Paulus fragt da nämlich, wie stand es früher um euch? Also früher, bevor ihr Christen wurdet. Früher, so antwortet er sich selber im Vers 12, hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Christus Jesus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Ich möchte gerne an dieser Stelle nochmal sagen, dass es ganz sinnvoll wäre, in dieser Predigtreihe über den Epheserbrief seine eigene Bibel mitzubringen und auch mitzulesen und immer wieder auch mal reingucken zu können zwischendrin. Wäre eine gute Sache. Von Gott geliebte Gemeinde, wir müssen über Israel sprechen. Kein Volk dieser Erde ist ihm vergleichbar. Obwohl es so klein ist, ist es in den Jahrtausenden nie untergegangen. Das große Reich der Babylonier mit der damaligen Welthauptstadt Babylon ist untergegangen. Danach kam das Reich der Meder und Perser. Auch dieses Reich ist untergegangen. Die ägyptischen Pharaonen hatten ein großes Reich unter ihrer Herrschaft. Das reichte tief hinein nach Afrika, in den Süden von Ägypten und umspannte den vorderen Orient und Teile des mittleren Orients. Aber es ist untergegangen, das große Pharaonenreich. Und dann das gewaltige Römische Reich, das alle Länder rings um das Mittelmeer unterworfen hat. So hat das Mittelmeer, das Mare Mediterranium, seinen Namen bekommen, weil es in der Mitte des Römischen Reiches lag. Aber auch dieses Reich ist untergegangen. Und obwohl das Volk Israel 1900 Jahre überhaupt kein eigenes Land hatte, also verstreut seine Bewohner in alle möglichen Länder der Welt, ist das Volk Israel nicht untergegangen. Es hätte sich doch einfach vermischen können mit all den anderen Völkern, unter denen die Juden gelebt haben, haben sie aber nicht. Und obwohl die Juden durch die Jahrhunderte in all diesen anderen Völkern verfolgt wurden, man ihnen übel mitgespielt hatte. Das ist kein Vorrecht der Deutschen. Wir haben das zwar ganz furchtbar gemacht im Zweiten Weltkrieg, aber alle anderen Völker Europas haben das durch die Jahrhunderte auch gemacht. Judenpogrome haben nicht die Deutschen erfunden. Das gibt es durchs ganze Mittelalter überall in Europa. Wenn irgendwo die Pest ausbrach, die Juden waren's. Wenn irgendwo andere Krankheiten ausbrachen, die Juden waren's. Wenn ein Naturereignis sich ereignete, eine Feuersbrunst, die Juden waren's. So hat man das gemacht. Sie haben als Sündenbock für alles und jedes hergehalten. Sie haben Anfeindung und Abgrenzung erlebt. Warum sind sie nicht untergegangen? Die letzte und gültige Antwort ist die, dass es das Volk Gottes ist. Das Volk, das Gott sich ausgesucht hat. Warum? Weil die Menschen so besonders da drin waren? Nein. Die sind wie du und ich. Gott hat sich dieses Volk ausgesucht, weil er daran seine Treue und Gnade zeigen wollte. Das hat seinen Anfang genommen in einem Gespräch, das der lebendige Gott mit dem Mann Abraham geführt hat. Diesem Mann hat Gott die Treue geschworen, wenn er ihm Vertrauen schenkt. Und Abraham hat ihm Vertrauen geschenkt. Dieser Mann hat Gott gesagt, er wird in ein Land kommen, das ihm gehören wird. Da hatte Abraham überhaupt kein Land. Und diesem Mann hat er gesagt, er werde ihm Nachkommen schaffen, so viel wie die Sterne am Himmel. Interessant. Der Mann hatte kein Kind. Und als Gott ihm das versprach, war er eigentlich schon zu alt, um überhaupt Kinder zu bekommen. Seine Frau auch. Sarah war auch schon zu alt zum Kinderkriegen. Aber die beiden haben Gott getraut. Gott hatte dem Abraham versprochen, dass er ihn segnen wird und dass er ein Segen sein wird und seine Nachkommen ein Segen sein werden. Es gibt hunderte von Beispielen, die man jetzt nennen könnte, aber ich möchte eines nennen, das, glaube ich, jedem beeindrucken wird, auch wenn er so nun gar nichts mit Christsein oder Judentum oder mit Gott zu tun haben will. Aber das kann keiner leugnen. Folgendes. Die Menschen haben im Jahre 1901 angefangen, einen Preis zu verleihen an Menschen, die Außerordentliches erfunden oder geleistet haben, das nicht ihnen Geld gebracht hat, sondern was der Menschheit neues Wissen gebracht hat. Diesen Preis nennt man den Nobelpreis, er wird in Schweden verteilt, seit 1901. So, und jetzt nehmt es wahr. Unter allen Nobelpreisträgern von 1901 bis 2020, die werden immer am Ende des Jahres verteilt, sind 23% Menschen jüdischer Abstammung. Also ein Viertel aller Nobelpreisträger sind Juden. Obwohl die Juden nur 0,2% der Weltbevölkerung sind. Hey, ist das nicht ein Zeichen? Ist das nicht etwas, was wirklich ins Auge fällt? Gott hat sich dieses Volk ausgesucht. Er gibt mal eine Begründung. Er begründet das so, er sagt, ich habe dich ausgesucht, weil du das Kleinste unter allen Völkern bist. Warum sucht sich Gott das Kleinste aus? Um daran zu beweisen, dass wenn er handelt, es nicht auf die Größe und Stärke von Menschen ankommt. Menschen können sich immer was auf sich einbilden, so wie die Pharaonen sich was auf sich eingebildet haben und ihr Land, wie die Kaiser von Rom sich eingebildet haben, unüberwindbar zu sein. Und so ging es auch den Herrschern aller anderen Weltreiche. Dieses Volk ist das Kleinste und es ist immer noch da. In diesem Volk hat es den einzigen Tempel für den lebendigen Gott gegeben. Oh ja, die Erde ist voll mit Tempeln für alle möglichen Götter. Wir sehen die Ruinen davon stehen und wir sehen die modernen Tempel. Die modernen Tempel beherbergen Banken und Modegeschäfte. Das sind unsere Tempel. Und dann noch die Fitnessstudios. Das sind auch Tempel für uns. Wir nennen sie nur nicht mehr so, aber sie erfüllen genau denselben Zweck. Menschen gehen dorthin, um das anzubeten, was sie da vorfinden. Es gab für den lebendigen Gott einen einzigen Tempel und der stand in Jerusalem. Auf dem Platz, auf dem heute zwei Moscheen stehen. Als dem König Salomo erlaubt worden ist, diesen Tempel zu bauen, vorher hatte es Gott nicht erlaubt. Schon der Vater von Salomo, David, hätte es gerne getan, aber Gott hat gesagt, nein, das tust du nicht. Da hat Salomo bei der Eröffnung des Tempels ein Gebet gesprochen, in dem er sagt, du hast es uns erlaubt. Wir haben solche Sehnsucht, dich sichtbar unter uns zu haben. Du hast es uns erlaubt, dieses Haus zu bauen. Wir bekennen, dass du Herrscher des Universums bist und dass dieser Planet Erde für dich höchstens ein Fußschemel darstellen könnte. Nun durften wir dir ein Haus bauen. Wir bitten dich, nimm das an. Und dann geschieht Folgendes, dann füllt die Herrlichkeit Gottes den Tempel, so dass die Priester, die darin Dienst tun wollten, es nicht konnten, weil die Herrlichkeit Gottes die ertragen wir Menschen nicht, selbst wenn wir Priester sind, keine Chance. Und in diesem Volk, in diesem kleinen Volk, hat Gott die Entscheidung getroffen, dass er Mensch werden würde. Dieses unfassbare Geschehen, dass der lebendige Gott Mensch wird, zur Rettung von uns Menschen aus Sünde und Tod, geschieht darin, dass Jesus als Kind einer jüdischen Mutter geboren wird. Paulus stellt im Epheserbrief klar, dass der ganze Segen und die ganze Verheißung Gottes immer an dieses Volk Israel gebunden war. Und dass alle anderen Völker vorher ohne Gott und ohne Hoffnung waren. Sind wir Juden? Nein. Wir sind Deutsche. Also gehören wir zu denen, die ohne Hoffnung waren. Das gilt in jede Beziehung. Diese wunderschöne Verheißung, die wir so lieben, aus dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln, gehört uns gar nicht. Es ist eine Verheißung jüdischen Gebetswissens. Diese unglaubliche Trostzusage, es mögen wohl Berge weichen, es mögen Hügel hinfallen, also es mag ein großes Erdbeben kommen. Meine Gnade wird nicht von euch weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer, ist eine Trostzusage für das Volk Israel. Und dieses wunderschöne Wort, was wir im Advent immer lesen, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, ist ein prophetisches Zukunftsversprechen für Israel. Wir Nichtjuden haben keinen Teil daran ohne Christus. Ich finde es richtig, dass wir uns dessen einmal ganz bewusst werden. Gott hat den Weg so gewählt, wie er ihn gewählt hat. Wir haben gar kein Recht darüber zu befinden. Gott hat uns eine Tür aufgemacht in Jesus Christus, hineinzukommen in den Segen seiner Gnade und Güte, mit der er das Volk Israel gesegnet hat. So führt er hier aus, dass wir ohne Christus keinen Zugang zum Bündnis mit Gott haben. Jesus ist der neue Bund und durch ihn können wir hineinkommen in die Verheißungen Gottes. All die Zusagen, ich habe drei vorhin genannt, werden unsere Zusagen, indem wir Christus nachfolgen. So kommen wir da plötzlich hinein und dürfen staunend wahrnehmen, ja, diese alten Verheißungen, sie gelten auch uns. Und mit Christus haben wir eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn ihr sorgfältig im Alten Testament lebt, merkt ihr, die Menschen des Alten Bundes, die Juden, haben diese Hoffnung schon gekannt. Sie wussten noch nicht wie, sie ahnten, es verknüpft sich mit dem erwarteten Gesandten Gottes, dem Messias, griechisches Wort Christus. Das ahnten sie, aber sie hatten diese Vorstellung schon, dass das Leben nicht mit dem Tod endet. Und diese Vorstellung verband sich eindeutig mit dem lebendigen Gott, nicht mit irgendwelchen krüden Menschenideen, die es ja nun auch gibt in verschiedenen Religionen. Mit Christus haben wir eine Hoffnung. Er hat uns in die Nähe Gottes geholt. Er zieht uns in die Nähe Gottes. Wir können nicht stolz erhobenen Hauptes sagen, ja, wir sind auch Gottes Kinder, sondern wir können nur sagen, wir sind zu Gottes Kindern geworden durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Er hat sein Blut vergossen oder mit anderen Worten gesagt, er hat sein Leben hergegeben, damit wir Leben mit Gott haben dürfen. Warum sollen wir uns Gedanken über Juden machen? Ich glaube, ein bisschen ist es schon deutlich geworden. Sie sind sozusagen unsere älteren Geschwister. Sie haben schon einen gewaltigen Vorlauf im Leben mit Gott. Wir kennen das Alte Testament, viele seiner Geschichten, und wir wissen aus dem Alten Testament, dass sie Menschen sind wie wir, immer wieder von Gott weggelaufen. Aber wir wissen durch das Alte Testament, wie treu Gott ist, wie sehr er sich immer wieder den Menschen zuwendet. Hier in diesem Kapitel des Epheserbriefes wird uns jetzt gezeigt, ihr gehört zusammen, ihr gehört ineinander. Christus ist dafür gestorben, dass ihr eine Einheit werdet. Eine Einheit, das schaut man ja von zwei Seiten an. Von der Seite der Nichtjuden, also von unserer Seite. Wir fangen an zu staunen und nachzufragen über den Glauben der Juden und uns hineinnehmen zu lassen in ihr Wissen. Die können uns Unglaubliches erklären zu der Nachfolge Christi. Da wo Juden in Jesus den Messias sehen, werden sie zu ganz wunderbaren Geschwistern, die uns Dinge erklären, die wir mit unserer Sicht kaum verstehen können. Und umgekehrt. Die Juden lernen, dass Gott viel größer ist, als sie gedacht haben. Und dass er alle Menschen mit hineinnimmt in diesen besonderen Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Das ist so ein bisschen wie das Gefühl, oh, ich muss was teilen, was ich vorher ganz alleine hatte. Da sind jetzt plötzlich adoptierte Kinder, aber adoptiert sein im wahren rechtlichen Sinne heißt, du bist voll und ganz dabei. Das ist, muss man erst mal klarkriegen, wenn man eben von Geburt her dabei war. Haben wir es vorhin gut gehört, als Sarah Fiedler uns das vorlas? Christus ist gestorben, damit Juden und Christen eine Einheit werden. Dafür ist Jesus gestorben. Also wenn wir unseren Herrn ehren, dann ist das nicht etwas, oh ja, das ist eine schöne theologische Sache, da kann man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Es ist eine Verpflichtung für uns, uns in diese Verbindung mit hineinnehmen zu lassen. Daraus Frieden werden zu lassen. Was haben die Christen gemacht? Ganz früh in der Geschichte der Christen. Zuerst haben Menschen jüdischen Glaubens sich von den Christen distanziert. Aber die ersten Christen waren alles Juden. Von denen hat man sich sehr stark distanziert innerhalb des Judentums. Dann kamen die Nichtjuden dazu, die anderen Völker, Römer, Griechen, Ägypter, Libyer, Menschen von Zypern, aus Spanien, die kamen alle mit dazu und wurden auch Christen. Und irgendwann waren sie viel mehr. Was haben sie gemacht? Als sie ab dem Jahr 381 zur römischen Staatsreligion wurden, die Christen wurden zur Staatsreligion, haben sie die Juden blutig verfolgt. Das Volk, aus dem unser Messias, unser Christus kommt, wir haben nicht verstanden, was er getan hat. Paulus hat es schon im Epheserbrief aufgeschrieben. Der Epheserbrief ist ungefähr um das Jahr 50 entstanden. Wir hätten es wissen können. Ist es verständlich oder soll ich es nochmal so erklären? Stellt euch vor, eine Großfamilie aus Ghana zieht nach Medenbach. Opa, Oma, Söhne, Schwiegertöchter, Kinder, Enkelkinder und Tanten, 23 Leute, bewohnen hier in Medenbach drei Häuser. Und laufen in ihrer bunten Kleidung durch den Ort, sprechen ihre so fremdländische Sprache. Wenn die kochen, das riecht ganz anders als bei euch. Und wenn die singen, das sind ganz andere Töne. Hey, die tanzen mitten auf der Straße. Wenn die schwatzend durchs Dorf ziehen, werden die Medenbacher denken, die passen doch gar nicht hierher. Die versteht man doch gar nicht. Und dann als letztes entscheidendes Argument, aus denen werden nie Westerwälder. Ich glaube, so wäre das. Nicht nur hier bei euch, aber ich glaube, so wäre das. Und dann kommt der Sonntag und plötzlich geht die Tür auf. Und die spazieren hier herein. Die setzen sich zu euch hier in der Kirche, weil sie mit Gottesdienst feiern möchten. Weil sie Christen sind. Wow. Dann wären wir am Staunen. Dann wären wir am Nachdenken und dann würden wir unter uns plötzlich spüren, das ist das, was Christus getan hat. Er hat eine Einheit zwischen seinen Nachfolgern geschaffen. In ihm wird tatsächlich Friede. Plötzlich ist dieser merkwürdige Mensch mit seiner bunten Tracht, mit seiner anderen Hautfarbe und seiner anderen Sprache plötzlich eine Schwester, ein Bruder in Christus. Er ist immer noch anders, aber plötzlich ganz nah. Das ist das, was Christus gewirkt hat. Wir Menschen suchen immer nach Abgrenzung. Wir suchen immer das, was uns unterscheidet. In Christus wird diese letztlich in Feindschaft endende Haltung überwunden. Paulus schreibt den tollen Satz ganz am Anfang von dem, was Sarah uns vorlas. Christus ist unser Friede. Nicht, weil wir Christen sind, ermutigt uns Gott jetzt endlich friedlich zu sein. Er ist unser Friede. Wenn wir das verstehen würden, sehe diese Welt anders aus, dann müssten Amerikaner nicht Waffen produzieren ohne Ende, dann müssten Iraner nicht wie verzweifelt an der Atombombe basteln, dann müssten Chinesen und Russen und Inder nicht in den Weltraum fliegen und sehen, dass sie von dort genügend Waffen auf diesen kleinen Erdball richten. Es wäre Frieden in Christus. Nicht, weil er uns Menschen alle gleich macht, sondern weil er uns alle in der gleichen Weise zu Gott bringt. Ob du Medenbacher bist oder Chinese oder Amerikaner oder Russe oder Südafrikaner oder Marokkaner, wir alle kommen auf eine einzige Weise zu Gott. Kniend. Kniend und erkennend, dass wir Gottes Vergebung brauchen und dass wir in Christus seine Gnade empfangen können. Ohne Christus sind alle hoffnungslos. Mit Christus sind wir reich. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus die Feindschaft unter uns getötet. Die Feindschaft zuerst gegenüber Gott, von dem wir dachten, wir könnten ihn besänftigen durch irgendwelche Taten, können wir nicht. Wir können nur seine Gnade annehmen. Und dann ändert sich natürlich unsere Haltung, dann können wir nicht mehr so leben, wie wir es gerne dächten, sondern dann fragen wir danach, was er sich denn denkt, welchen Weg wir denn gehen sollen. Und dann können wir auch zu Friedensstifterinnen werden. Diesen Segen schenkt Jesus allein. Mit drei großen Bildern schließt Paulus diesen Teil des Briefes. Er wählt das Bild vom Bürgerrecht. All die Nationen, die ich jetzt genannt habe, angefangen von euch als Medenbacher, als Nation, all diese Nationen, die sind kein Zufluchtsort, wenn du Bürgerin und Bürger des Himmels bist. Dann hast du den Ort, an dem du wirklich zu Hause bist, von dem her du dein ganzes Leben denken kannst. Das Bürgerrecht spielt im Römischen Reich eine ganz hohe Bedeutung, wenn man innerhalb dieses Riesenreiches das Bürgerrecht Roms hatte, garantierte einem das, an jedem Ort des Riesenreiches eine faire Gerichtsbarkeit. Warst du keine Bürgerin Roms, konnte es dir passieren, dass man dich ohne Gerichtsverfahren einfach über die Klinge hat springen lassen. Als Bürger Roms musste man dich in allen Ehren behandeln. Du bist Bürger und Bürgerin im Himmel. In Christus. Das versucht Paulus uns zu zeigen. Das zweite Bild, das er wählt, ist das einer guten Familie. Und da möchte ich voranstellen, es gibt Menschen, vielleicht auch unter uns, die haben keine gute Familie erlebt. Denen geht es beim Gedanken an ihre Familie gar nicht gut. Das ist tragisch. Ich möchte dazu sagen, bei Gott ist das anders. Gottes Familie ist eine gute. In Gottes Familie musst du keinen Missbrauch fürchten. In Gottes Familie bist du von vornherein privilegiert und unter dem Segen und unter seiner Geborgenheit. Und das letzte Bild, das gewählt ist, ist das des Hauses, in dem Gott wohnt. Darüber müsste ich eigentlich eine ganz eigene Predigt halten, weil ist das nicht ein unglaubliches Geschehen? Der lebendige Gott hat entschieden, in dir zu wohnen. Wenn du ihn hineinlässt, im Heiligen Geist, will er in dir Wohnung nehmen. Wahnsinn. Und das gilt für jeden von uns. Und darum, wenn wir zusammenkommen, bilden wir als Gemeinde den Tempel Gottes. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Aber wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, aus welchen Völkern auch immer, dann ist Gott mitten unter ihnen und die Gemeinde ist sein Tempel. Und das gilt auch für den Zusammenschluss aller Christen und Christinnen weltweit. So bilden wir eine große Gottesgemeinde. Davon spricht Paulus im Epheserbrief noch mehr. Hier ist dieses Bild angerissen, angedeutet. Und er sagt dazu, der Grundstein für dieses Haus Gottes. Und das gilt für dich persönlich, das gilt für uns als Gemeinde und das gilt für die Christen weltweit. Der Grundstein ist Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Gott, dein Wort ist Wahrheit. Du deckst in unserem Leben die Lüge auf und bringst uns vor dich. Das ist manchmal schmerzhaft, aber es ist gut, weil in dir ist das Leben und bei dir zu sein ist für uns der beste Ort in dieser Welt. Und diese Welt steckt voller Lügen. Lügen, die uns umgeben, die uns gefangen nehmen. Ich möchte dich bitten, lass die Lügen aufgedeckt werden. Dass Menschen sehen, was wahr und was verkehrt ist. Ich möchte dich bitten um Menschen, die krank sind. Denn du, heiliger Gott, hast gesagt, dass du der Arzt bist und dass du Heil und Heilung schaffst. Wir bitten dich, gib du Heilung. Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land, dass sie wieder heil werden können. Lasst uns in der Stille beten.